Diese Episode wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürliche Nahrungsergänzung, die funktioniert. Mehr dazu in den Shownotes und auch später in dieser Folge.
Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's.
Lass uns glücklich sein.
Mit Johannes Ott. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Meno Mio mit dabei bist. Thema heute, sehr spannend, wie ich finde, Verhütung in den Wechseljahren. Ich habe meine Sachen wieder zusammengepackt und bin nach Wien ans AKH gefahren. Und mir gegenüber sitzt Johannes Ott, der Leiter der klinischen Abteilung an der MedUni Wien für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Das ist heute außerbringen. Hallo Johannes, ich freue mich, dass du dir Zeit für mich nimmst.
Ich freue mich auch, danke.
Wir sind ja auch Podcast-Kollegen, weil ihr habt ja auch einen Podcast, nämlich den Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit. Große Empfehlung auch an dieser Stelle, wo ihr auch ganz viele Themen besprecht zum Thema Gynäkologie, Endokrinologie, Kinderwunsch, alles, was so dazu gehört.
Genau, also auch von der Menopause, Postmenopause, Hormonersatztherapie bis zu verschiedenen Zyklusstörungen, PCO-Syndrom, Kinderwunsch ist alles dabei.
Genau, also auch gerne da reinhören. Aber wir zwei reden heute über das Thema Verhütung. Bevor wir starten, ich habe immer gern so als Einstiegsroutine mein So ein Glück. Das heißt, du sollst mit dem größten Irrglauben zu deinem Thema einfach ja da einen Mythos aufheben sozusagen. Also würde ich dich bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. So ein Glück, dass
es für die meisten perimenopausalen Frauen eine sichere und passende Verhütung gibt, die man gemeinsam auch finden kann.
Okay, das klingt schon mal vielversprechend. Wie gesagt, wir sprechen über die Verhütung in den Wechseljahren, wo ich tatsächlich einmal ein bisschen mehr recherchiert habe als sonst. Und ich bin da auf den österreichischen Frauengesundheitsbericht von 2022 gekommen, wo, ich meine, das ist jetzt ein anderes Kapitel, wo die Wechseljahre als solches nicht besonders gut wegkommen, aber wie gesagt, anderes Thema. Zum Thema Verhütung geht hervor, dass es eine Umfrage im Jahr 2018 gegeben hat und seither ein Rückgang hormoneller Verhütungsmethoden zu verzeichnen ist, nämlich nur mehr 48%. Davon verhüten 34% mit der Pille, 6% mit der Hormonspirale, 4% mit der 3-Monats-Spritze, 2% mit Verhütungsring und jeweils 1% mit dem Verhütungspflaster bzw. dem Hormonstäbchen. Jetzt einmal kurz vorweg möchte ich mich outen. Verhütungsring, das sagt man mal gar nichts. Was ist das?
Der Verhütungsring ist eine kombinierte hormonelle Verhütung, so wie eine Kombipille zum Beispiel mit Östrogen und Gelbkörperhormon, der aber als Vaginalring, das ist so ein kleines, biegsames, leicht einführbares Ding, appliziert wird und dort für längere Zeit liegen bleibt und quasi konstant diese Hormone an den Körper abgibt und damit zu einer wie der Pille gleichen Wirkung führt.
Also das heißt, das lasse ich mir vom Arzt machen.
Nein, das würdest du dir selber einführen.
Okay.
Also es kann die betroffene Frau selber hineingeben und auch wieder ganz leicht hinausholen. So ein bisschen mit dem Finger ein Häkchen machen, herausziehen. Das ist eigentlich eine recht angenehme Variante, wie viele Frauen berichten. Ja, es wird auch beim Geschlechtsverkehr normalerweise nicht gut gespürt, sondern irritiert nicht. Okay. Es ist halt für viele ein bisschen, wie soll ich sagen, ungewohnt oder so an diese Option zu denken. Aber viele, die es dann anwenden, sagen, dass sie damit sehr zufrieden sind.
Ich hätte schon wieder Angst, dass ich irgendwas falsch mache, glaube ich. Zurück zu dem Frauengesundheitsbericht. Zeitgleich kam es nämlich zu einer geringen Zunahme an wirksamen hormonfreien Methoden zur Verhütung, eben zum Beispiel die Kupferspirale oder die Sterilisation. Die befragten Frauen und Männer wünschen sich unabhängig von Alter, Bildungsstand und Geburtsland einen kostenlosen Zugang zur Verhütung, mehr Verhütungsmethoden für Männer, mehr öffentliche Informationen über Verhütung sowie mehr Verhütungsberatung durch Ärztinnen und Ärzte. Also meine erste Frage, wird vielleicht zu wenig über das Thema Verhütung gesprochen?
Vielleicht wird ein bisschen zu wenig gesprochen. Vielleicht ist auch in vielen Ordinationen nur sehr wenig Zeit dafür, neben allen anderen Routineuntersuchungen. Ich persönlich glaube, dass die meisten Frauen die Erfahrung gemacht haben, dass sie dieses Thema eher aktiv ansprechen müssen, um eine Beratung und eine Antwort zu bekommen. Jetzt hast du sehr viele Dinge hier insgesamt genannt. Davon sind ein paar eher so ein Wunsch an das Christkind, wie zum Beispiel eben der kostenlose Zugang zur Verhütung. Ich glaube, das ist ein Politikum, da können wir nicht viel darüber reden. Ich glaube nicht, dass es absehbar ist, dass das in nächster Zeit zumindest für Österreich kommen wird. Das Zweite, was du besprochen hast, sind die Verhütungsmethoden für Männer. Das ist sicherlich etwas, was prinzipiell viele Männer auch ganz gerne hätten, glaube ich. Ein bisschen das Ruder und die Möglichkeit, selber in der Hand zu haben. Es ist aber leider nicht so einfach. Also wir wissen, wir haben natürlich die Sterilisation, die Samenstrangunterbindung, die hocheffizient ist, nicht besonders aufwendig ist, mit dem großen Nachteil, dass sie im Prinzip irreversibel ist. Das macht das Ganze natürlich unattraktiver. Da gibt es auch Forschung auf dem Gebiet von anderen Möglichkeiten zur dauerhaften Sterilisation beim Mann. Also quasi, dass man irgendwo was einspritzt, minimalinvasiver vorgeht. Das ist alles noch nicht Standard. Und dann haben wir aber eben das Hauptproblem, naja, wir hätten gern auch so reversible Möglichkeiten bei den Männern. Ne? Also zum Beispiel hormonelle Präparate oder es wurde auch immer wieder geforscht an immunologischen Präparaten, die quasi die Spermien über das Immunsystem abschießen. Und da gibt es immer neben dem Nebenwirkungspotenzial, das vor allem bei den hormonellen Präparaten irrsinnig hoch ist, also von Akne über Fettstoffwechselstörungen, weil es häufig männliche Hormonpräparate sind.
Ja, aber
das
haben ja Frauen auch.
Das haben Frauen auch, möglicherweise aber nicht in der Intensität. Mhm. Noch dazu sind Männer an sich haben ein höheres internistisches Risiko und eine kürzere Lebenszeit. Wie gesagt, aber das wäre jetzt fast schon das Nebengeplänkel. Mhm. Die Hauptproblematik liegt immer noch in der Effizienz, weil man quasi nicht hundertprozentig nachweisen kann, dass der Spermiogramm auf null sinkt, also quasi keine Spermien mehr drin sind. Damit ist das ein Problem. Und das Zweite ist der sogenannte Return to Fertility. Das heißt, die Männer bekommen nach einer gewissen Zeit wieder ein normales Spermiogramm, aber nicht eines, das ihrem Ausgangsstatus entsprochen hat, sondern ein schlechteres in einem hohen Prozentsatz. Und daher ist das derzeit auch eher ein im Hinblick auf Wunschliste ans Christkind zu führen. Das heißt, da wird nichts kommen in nächster Zeit. Ja, und das Dritte, was du gesagt hast, ist eben die Sache mit der Beratung. Ich glaube, dass das eine wichtige Sache wäre. Vielleicht könnte man auch mehr öffentliche Informationen zur Verfügung stellen. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber da würde ich einmal sagen, es wäre wichtig, sich vorher zu überlegen, welche Personen das dann nach außen ventilieren. Selbsternannte, nicht geprüfte ExpertInnen sind immer ein Problem, die vor allem sehr häufig ihre eigene Meinung abgeben und nicht das, was jetzt wirklich wissenschaftlich basiert ist. Aber da kann man sicher mehr Arbeit vielleicht hineinstecken und mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und auf der anderen Seite, ja, in den Ordinationen gehört es sicher angesprochen. Viele junge Frauen, Mädchen gehören auch, glaube ich, aktiv darauf angesprochen. Auch die seltenere Gruppe, Gott sei Dank, von Frauen mit schweren Erkrankungen gehört öfter darauf angesprochen, eben damit keine ungewollten Schwangerschaften entstehen. Und die Gruppe, über die wir heute vor allem reden, auch, weil das wird auch so häufig verleugnet, weil ja die Schwangerschaftschancen nach dem Motto, ja, wir können eh nicht mehr schwanger werden, eh schon geringer sind, gehören aber auch darauf angesprochen, wie machen sie es eigentlich, weil wir wissen ja, dass dann, wenn in einem Alter, das quasi an die späten reproduktiven Jahre herangeht, Schwangerschaften entstehen, die eine wahnsinnig hohe Interventionsrate haben im Sinne von Abbrüchen.
Hallo, ich bin's mit einer kurzen Werbeunterbrechung. Ich würde euch nämlich gerne ganz kurz meinen Werbepartner für diese Episode vorstellen, Naturtreu. Wer ist Naturtreu? Ein deutsches Familienunternehmen, gegründet 2018 von zwei Alexandern, nämlich Adlung und Jansen, mit der Mission, Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis zu entwickeln und dabei neue Maßstäbe zu setzen. Das soll heißen, jedes der Produkte wird nach den neuesten Erkenntnissen und Forschungsergebnissen konzipiert und mit den besten erhältlichen Rohstoffen hergestellt. Und der Markenname ist dabei selbstverständlich immer Programm. Also bei allem, was Naturtreu tut, gilt es, der Natur treu zu bleiben. Die Produktpalette ist wirklich riesig. Was uns Ladies in den Wechseljahren aber natürlich sehr entgegenkommt, ist das Produkt Wechselwunder von Naturtreu. Ganz kurz erklärt, was das ist. Wechselwunder ist ein innovativer Naturstoffkomplex, der eine einzigartige Kombination aus hochdosierter Jamswurzel, Rotklee, Baldrian, Vitaminen und Spurenelementen enthält. Durch ein schonendes Extraktionsverfahren ist ein besonders hoher Anteil an Diosgenin, erkläre ich gleich, was das ist, und Isoflavonen in Wechselwunder enthalten. Diosgenin ist eine Vorstufe des menschlichen Hormons Progesteron und Isoflavone gehören zu den sogenannten Phytoöstrogenen. Das sind pflanzliche Wirkstoffe, die den Geschlechtshormonen, genauer gesagt dem Östrogen, sehr ähnlich sind. Wechselwunder ist als Unterstützung für Frauen gedacht, die ihr Wohlbefinden verbessern wollen oder die frühzeitig gegen mögliche Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität während der hormonellen Umbauphase, sagen wir so, etwa durch Müdigkeit vorgehen wollen. Wechselwunder ist zu 100% vegan, ohne Gentechnik und frei von unerwünschten Zusatzstoffen. Wer sich jetzt denkt, okay, ich hätte Lust, Wechselwunder einmal auszuprobieren, der kann auf www.naturtreu.de bestellen und mit meinem Code MENOMIO15 15% dabei sparen. Details dazu in den Shownotes. Genau, du hast das gesagt, Aufklärung drüber reden, absolut gewünscht, fundiert darüber sprechen, das machen wir heute mit dir. Du hast gesagt, ich soll deinen Titel weglassen, weil es ist Professor, Doktor, dann kommt noch einiges dazu. Ich habe gesagt, bitte. Aha, der Streber.
Ja, und ich habe dir schon darauf gesagt, Patientinnen wollen von Strebern behandelt werden.
Und informiert werden, drum, ich bin an der richtigen Adresse, freut mich voll.
Weiß nicht, ich hoffe.
Die Wechseljahre bedeuten ja auch für ganz viele Frauen immer noch dieses jetzt werde ich bald unbrauchbar und alt, dieses Berechtigungsdasein der fruchtbaren Frau geht vermeintlich verloren und so weiter. Aber ab wann gilt denn eine Frau eigentlich im medizinischen Sinne als unfruchtbar?
Also das muss ich hier, glaube ich, zuerst einmal sagen. Also unbrauchbar und keine Berechtigung oder Berechtigungsdasein verloren. Ich hoffe, dass wir lange über sowas hinweg sind.
Sind wir nicht. Das ist tatsächlich so, entschuldige, wenn ihr dir unterbricht, dass das ganz viele Frauen haben, eben Angst über die Wechseljahre zu sprechen, weil die sich so fühlen, sich so empfinden, dieses Gefühl auch von der Gesellschaft vielleicht bekommen.
Ja, das ist sicherlich ein relevanter Punkt. Also dann möchte ich hiermit feststellen, darüber sollten wir hinweg sein.
Genau.
Weil das geht ja fast schon philosophisch in die Richtung des Lebenssinnes der Stiftung des Lebenssinnes, was wir eigentlich alle für uns selber individuell und gesellschaftlich festlegen. Ja, ich hoffe, dass niemand sich so fühlen muss oder zumindest, wenn sie sich darüber so fühlt, vielleicht darüber nachdenkt, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben alle unseren Wert. Ja, aber die Frage war, ab wann gilt denn eine Frau quasi in diesem Sinne unfruchtbar? Ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen. Also wenn man es jetzt statistisch anschaut, geht ja die Fertilität erst in den mittleren reproduktiven Jahren wirklich zurück. Quasi das ja immer beste reproduktive Alter ist von 20 bis 24 und alles andere wird dann statistisch an dem bemessen. Und wir haben zum Beispiel bei 35 bis 39 circa -31% Fruchtbarkeit. Und dann im Endeffekt bleiben in diesen ganz späten Jahren 45 bis 49 so Fertilität 2-3% insgesamt über. Also da ist nicht mehr viel da, aber es ist natürlich nicht komplett unfruchtbar. Mit einer quasi jetzt an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit könnte man herangehen in der klassischen Definition der Postmenopause. Das ist also quasi ein Jahr lang nach der Menopause, das heißt nach der letzten Regelblutung. In der Phase dazwischen wahrscheinlich auch schon, aber da wissen wir es nicht, weil ja dieses eine Jahr noch nicht vergangen ist. Da gibt es schon Einzelberichte, dass danach noch Schwangerschaften entstanden sind, aber das sind wirklich nur Einzelfälle und danach ist die Fertilität mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen Null gehend.
Okay, kann man da irgendwie was ableiten, wenn man leicht schwanger wurde oder so, dass man dann vielleicht mehr aufpassen sollte oder hat das überhaupt keinen Zusammenhang?
Also studienlagenmäßig kenne ich nichts dazu. Ich glaube, man würde jetzt nach Hausverstand immer sagen, ja, dann muss Frau vielleicht ein bisschen leichter aufpassen, aber auf der anderen Seite trifft es auch andere, die nicht leicht schwanger geworden sind früher und dann tritt noch einmal eine späte Schwangerschaft ein. Also daraus würde ich keine Schlüsse ableiten, ehrlich gesagt.
Jetzt ist ja bei der Perimenopause und so weiter, dass eben beginnt, dass der Zyklus unregelmäßig wird, einmal schon ein bisschen länger ausbleibt, die Blutung leichter wird und so weiter. Und ich glaube, dass gerade in dieser Phase extrem viele Frauen verunsichert sind. Muss ich verhüten? Wie verhüte ich am besten und so weiter? Was ist da deine Erfahrung oder deine Expertise, Johannes?
Also diese Verunsicherung kann ich nur bestätigen. Das ist eine Frage, die einem im klinischen Alltag relativ häufig gestellt wird oder auch wenn man Frauen darauf anspricht. Schauen Sie, Sie sind jetzt in einer gewissen Phase. Wie schaut es bei Ihnen mit der Verhütung aus? Dass hier eine gewisse Verunsicherung besteht. Frauen wissen ja auch im Großen und Ganzen, dass sie weniger fruchtbar sind, rechnen sich daher auch also aus, dass vielleicht eine etwas weniger genaue Verhütung genauso sicher sein könnte, weil ja die Grundfertilität nicht mehr so hoch ist. Aber im Endeffekt muss man sagen, passieren kann's. Und auch dieser deutliche Rückgang an Fruchtbarkeit führt immer noch dazu, dass es mal Schwangerschaften geben kann. Und wenn man das so plakativ sagen möchte, ist es ja immer so, wir brauchen eine Eizelle, wir brauchen ein Spermium. Wenn sich die zum richtigen Zeitpunkt treffen und alles andere vielleicht auch rundherum passt, kann es natürlich trotzdem nochmal passieren. Mhm. Auch mit 59 und wie wir wissen sogar mit über 60. Die älteste spontane natürliche Schwangerschaft ist mit über 60 entstanden, die bekannt ist. Naja, und es ist die Frage, wie verhüten? Ja. Und das zunehmende Alter bringt gewisse Risiken mit sich, also vor allem Thromboserisiko, aber auch das Brustkrebsrisiko steigt schon in diesem Lebensalter deutlich an. Und daher sagt zum Beispiel nach ihren sogenannten Eligibility Criteria für die Verschreibung von Kontrazeptiva, also Verhütungsmitteln, die WHO, dass die ganzen kombinierten Östrogen, Gelbkörperhormon, Pillen, Verhütungsring, Pflaster, haben wir alles schon genannt, eher schon ins ungünstigere Spektrum fallen, es sei denn, es wäre eine Indikation da, also eine gutartige Erkrankung, Endometriose, irgendetwas anderes, wo man was machen muss. Aber ansonsten würde man eher auf die anderen Optionen umsteigen. Und die sind aber alle gleich gut und das muss man sich dann quasi ausmachen mit der individuellen Frau. Das geht von der Sterilisation, den operativen Maßnahmen für sie und für ihn, also oder meistens, nicht und. Die Gelbkörper-Only-Präparate wie die Minipillen, 3-Monats-Spritze, das Implanon, also das Stäbchen und die anderen nicht hormonhältigen Spiralen, die hormonfreien Spiralen sicherlich auch.
Es ist ja auch so, wenn eine Frau hormonell verhütet, kann er ja dann eigentlich mit einem Hormonstatus nicht feststellen, wie es in den Wechseljahren ausschaut, oder?
Nicht gänzlich, aber es gibt schon Expertenmeinungen, die sagen, dass man das sehen kann. Also man kann zum Beispiel bei einer Frau, die die Pille nimmt oder auch die Minipille nimmt und ähnliches oder die 3-Monats-Spritze beispielsweise, Hormonstatusbefunde erheben. Hier werden vorgeschlagen, ein Mindestabstand von 4 bis 8 Wochen. Und wenn dann zweimal unter diesen Verhütungsmethoden das FSH, follikelstimulierendes Hormon, über 30 ist, kann die Verhütungsmethode laut diesen Meinungen eigentlich abgesetzt werden, weil dann nicht mehr davon, also im Alter über 50, das muss man auch dazu sagen, weil dann nicht mehr davon auszugehen ist, dass die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit hoch ist. Also da geht man eher davon aus, dass diese betroffene Person dann schon fortgeschritten peri- bzw. postmenopausal ist. Bei der Hormonspirale ist es ein bisschen schwieriger. Also da würde man das zweimal auch machen und dann aber erst in frühestens einem Jahr später absetzen. Ja, und bei den nicht hormonellen Methoden kann man es natürlich immer verlässlich bestimmen. Vor allem, weil ja zum Beispiel unter der Kupfer- oder Goldspirale auch die Zyklen und die Blutungen gut evaluierbar sind und man ja auch weiß, wo die Patientin oder wo die Frau klinisch steht.
Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, weil ich weiß, dass solche Ferndiagnosen erstens nicht gern gestellt werden von Ärzten, zweitens sehr schwierig sind. Ich gehe jetzt aus von der Uli Mustermann, der geht es gut, die verhütet hormonell einfach der Bequemlichkeit halber, weil sie es halt so gewohnt ist. Jetzt denkt sie sich, jetzt hört sie das, sie ist so Mitte 40, ich könnte eigentlich ja auch in den Wechseljahren sein, weil ich 2-3 Symptome habe und so weiter. Vielleicht ist es gescheit, dass ich mir das einmal anschauen lasse und vielleicht ist es auch gescheit über meine Verhütung nachzudenken. Würdest du der Frau Mustermann empfehlen, hey, setzen wir das, ich sage jetzt mal die Pille, ist das Einfachste, setzen wir mal die Pille ab und schauen, was passiert, unter Anführungszeichen auch, was mit den Hormonen, mit dem Hormonstatus und so weiter passiert, oder ist das nicht gescheit?
Ganz schwierig, das pauschal zu beantworten. Also ich glaube, wir brauchen die liebe Uli vor uns, um mit ihr wirklich reden zu können, um mit ihr quasi auch ihre Sorgen ein bisschen abwägen zu können. Die Pille weiterzunehmen, ja, wie gesagt, Thromboserisiko, künstliche Gelbkörperhormone, Brustkrebsrisiko, internistisches Risiko ansonsten ist wahrscheinlich nicht so hoch unter der Pille, aber es ist halt alles nicht ganz so günstig. Auf der anderen Seite, was würde die Uli machen, wenn sie mit 45, Hausnummer, angenommen die Uli ist 45 Jahre alt, wie eigentlich statistisch eher zu erwarten ist, noch in den späten reproduktiven Jahren wäre und daher eigentlich noch fruchtbar wäre, würde sie dann mit der Pille wieder anfangen. Dann muss man sich überlegen, ob man das überhaupt absetzen wollte. Wenn sie aber eh sagen würde, naja, sie geht mir alles auf die Nerven oder ich bin besorgt wegen meiner Gesundheit oder ich habe gehört, das ist eigentlich vielleicht gar nicht so gut für mich und so weiter, dann kann man sie ja auch mit ihr diskutieren, ob sie nachher auf etwas anderes umsteigen würde. Und dann ist es sicherlich eine gute Idee, die Pille mal abzusetzen. Dann würde ich ein bisschen Zeit lassen und schauen, was der Zyklus von alleine macht. Und dann danach gegebenenfalls einmal die Hormone bestimmen lassen. Was meistens nicht notwendig ist, wenn es um die Verhütungsfrage geht, wenn die Zyklen punktgenau und wundervoll kommen, weil dann ist davon auszugehen, dass eine Fertilität ganz gut gegeben ist.
Genau, also wie gesagt, ich weiß, dass die Ärzte nicht so eine Freude haben mit so Mustermann-Beispielen, aber war mir einfach wichtig, das trotzdem kurz anzusprechen.
Ich habe trotzdem gerne mit der Uli zu tun gehabt.
Sehr gut. Auch eine Frage, die sich mir stellt, wie vertragen sich eigentlich bioidente Hormone, wenn ich sie denn brauche in den Wechseljahren, und hormonelle Verhütungsmittel?
Meinst du gleichzeitig? Mhm. Also meistens, wenn wir jetzt von der Pille und den kombinierten Kontrazeptiva ausgehen, die schon ein künstliches Östrogen drinnen haben, wird es nicht sinnvoll sein, irgendetwas an bioidenten Hormonen dazuzugeben. Jetzt müssen wir uns ein bisschen die Frage stellen, was sind bioidente Hormone? Weil das definiert jeder ein bisschen anders. Also wenn wir jetzt sagen, das ist wirklich eine Hormonersatztherapie mit zum Beispiel über die Haut gegebenem natürlichen Östrogen. Die natürliche, die Pille mit dem künstlichen Ethinylestradiol drin, aber auch die anderen overrulen üblicherweise die Wechseleffekte. Also die sind ja auch effizient, um Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Trockenheitsproblematik und so weiter zu behandeln. Das heißt, hier wird die Notwendigkeit, wenn das richtig dosiert ist, eher nicht entstehen. Das parallel zu geben würde ich nicht, weil das wahrscheinlich durch das Ansteigen der Östrogendosis das Thromboserisiko nochmal erhöhen würde, würde ich nicht machen. Die andere Frage ist, was ist, wenn wir zum Beispiel bei der, jetzt nicht Uli, sondern bei der Sandra, ich weiß es nicht, die Situation haben, dass die gute Sandra in ein bisschen schon Wechselbeschwerden hat, aber zum Beispiel eine Hormonspirale liegen hat, also ein reines Gelbkörperpräparat, und aber merkt, dass sie langsam mit Hitzewallungen beginnt. Hier könnte man Sachen schon dazugeben. Die Hormonspirale zum Beispiel wäre ja sehr effizient, die Gebärmutterschleimhaut bei einer Östrogentherapie zu beschützen. Also das wäre kein Problem. Müssen dann nur aufpassen im Wechsel, wenn wir irgendwas wie ein östrogenhältiges Gel oder ein Pflaster oder sowas dazugeben, dass wir nicht dann in übermäßige Östrogendosen hineinkommen im Blut von der Sandra, weil sie ja möglicherweise dazwischen immer eigene Produktion auch noch hat. Aber da wäre es schon wieder verträglicher. Und wenn wir jetzt von anderen Stoffen wie den Pflanzenstoffen sprechen, also überhaupt kein Problem, die parallel zu geben.
Jetzt reden wir sehr lapidar von Ullis und Sandras. Ja. Mir ist halt auch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen, dass diese Geschichten sehr individuell sind.
Extrem.
Dass man das nicht über einen Kamm scheren kann, dass eben, wenn die Sandra mit dieser Methode eine gute Erfahrung gesammelt hat, das bei einer Uli, bei einer Bettina, bei einer Daniela, bei einer you name it, ganz anders sein kann. Genau, aber eben als Beispiele, wo sich vielleicht die ein oder andere zumindest ansatzweise wiederfinden kann. Auch so ein Thema, das ich dich fragen möchte, ist, wie die Auswirkungen von alternativen Behandlungen für die Symptome der Wechseljahre, wie eben zum Beispiel pflanzliche Präparate oder Nahrungsergänzungsmittel, auf die Wirksamkeit bestimmter Verhütungsmethoden wirken können.
Mache ich mir gar keine Sorgen. Also von Phytoöstrogenen über Nahrungsergänzungsmittel, alle möglichen Dinge sollten mit diesen hochwirksamen Verhütungsmethoden eigentlich nicht irgendwie negativ interferieren.
Bevor ich jetzt zu dir gekommen bin, habe ich auf Instagram auf meinem Wechseljahre-Podcast Menomio-Kanal auch eine Umfrage gestartet, weil es mir einfach interessiert hat. Ich sage es auch sehr gern, seit meine Tochter auf der Welt ist, also die wird jetzt im Juni 17, verhüte ich mit dem Kondom, weil ich einfach keine Pille mehr nehmen wollte. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt oder was auch immer, aber mit der Schwangerschaft habe ich so das erste Mal überdacht, was Hormone denn eigentlich mit mir machen, weil ich mich einfach in meiner Schwangerschaft und Stillperiode nicht wiedererkannt habe. Ja, drum, wir machen das so, es funktioniert super, man ist jetzt auch nicht mehr 24, 25, dass man total über sich herfällt, sondern man kann es in den meisten Fällen irgendwie timen. Jetzt werde ich leicht rot. Auf jeden Fall, meine Umfrage auf Instagram hat ergeben, ich habe die Frauen gefragt, wie verhütet ihr denn? Und ich habe extrem viele Rückmeldungen, also es waren um die 200 Klicks bekommen. Da war 36% anders. Das weiß jetzt nicht, was das ist. Aber 34% Kondom tatsächlich, also ich bin nicht allein, 22% Spirale und nur 7% die Pille. Also das hat mich wirklich verwundert, dass das doch quasi auch so in den Hintergrund getreten ist. Weil wie ich jung war damals und der erste Freund und verhüten, Kondom alleine war mir zu unsicher und so weiter, war Pille und nichts anderes. Und was ich auch interessant gefunden habe, viele Frauen haben mir tatsächlich geschrieben, dass sie keine Gebärmutter mehr haben und sich für sie das Thema eben ja erledigt hat. Eine Hysterektomie, also die Entfernung der Gebärmutter oder aufgrund anderer Gründe eben keine Gebärmutter mehr haben. Frauen ohne Gebärmutter bedeutet aber nicht, dass sie keine Wechseljahrssymptome haben. Oder, Johannes?
Ja, das ist richtig, weil wenn nur die Gebärmutter entfernt worden ist, eventuell mit den Eileitern dabei, wird ja bei gutartigen Erkrankungen, die Indikation dafür waren, der Eierstock oder beide Eierstöcke eben belassen. Und damit gibt es eine Hormonproduktion, die sich im Wohlbefinden der Betroffenen hoffentlich ausdrückt. Manchmal bei PMS-geplagten Patientinnen leider auch im Unwohlsein. Aber natürlich keine Blutung mehr macht, weil ohne Gebärmutter gibt es keine Blutung mehr, wenn das eine komplette Entfernung war. Und damit wissen wir natürlich auch nicht mehr, wäre noch eine Blutung da, wären die Zyklen unregelmäßig und so weiter und so fort. Aber es trifft dann natürlich auch dieser langsame oder etwas langsamere Übergang in den Wechsel und in die Postmenopause zu. Und damit kommen dann auch schrittweise die Beschwerden. Während bei Frauen, die gleichzeitig eine Eierstockentfernung hatten oder nur eine Eierstockentfernung auf beiden Seiten, die kommen akut in den Wechsel, weil die haben natürlich gar keine Hormone mehr. Aber das ist richtig. Die Gebärmutterentfernung löst natürlich das Problem der Fertilität. Also quasi verhüten muss Frau dann nicht mehr, aber die Wechseljahre können natürlich dahinter entstehen. Und dann ist es ein bisschen schwierig zu diagnostizieren, weil man ein paar Blutabnahmen bräuchte, um zu sehen, ob diese betroffene Frau dazwischen doch wieder ein Östrogen produziert oder nicht, weil man möchte das ja auch nicht mit einer Ersatztherapie, wenn man das wollte, massiv in die Höhe schrauben inzwischenzeitlich. Ja, das macht die Sache schwieriger, aber deine Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Das gibt es natürlich und die Orientierung erfolgt im Prinzip an den Beschwerden und an den Symptomen, die dann halt auch richtig erkannt werden müssen.
Und sind die dann anders oder was sind so die Symptome? Ist das auch die Hitzewallung? Ist es der Brain Fog, der bei mir eben gerade heute wunderbar kickt?
Oh, du Arme.
oder eben Schlaflosigkeit und so
ja,
weiter?
Es ist im Erschöpfung. Prinzip das Gleiche. Mhm. Ja, aber das ist jetzt das Einzige, was nach einer Gebärmutterentfernung in manchen Fällen selten entstehen kann, ist, dass das Ganze schneller kommt, weil es gibt so Gefäßversorgungsarten bei manchen Frauen, wo dann eher die Hauptgefäßversorgung der Eierstöcke über die Gebärmutter und die Eileiter läuft. Und wenn man das entfernt, dann quasi kommt es zu einem sehr schnellen Wechsel, weil die Eierstöcke keine Blutversorgung haben. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich das Gleiche.
Okay.
Interessant übrigens, was du in deiner Umfrage herausgefunden hast. Weil das, waren das eher ältere Frauen?
Also naja, das ist nicht meine mehr Zielgruppe. Die 20, genau, okay, also ja. Meine Zielgruppe auf Instagram ist auch wie im Podcast so Ende 30, also ab, ja, ich sage mal ab 40. Ja.
Ja, aber da muss man sagen, das ist sogar ein gutes Zeichen, weil das ist total typisch in dieser Altersklasse, verändert sich das Ganze weg von den kombinierten Kontrazeptiva, die ja auch schon, wie gesagt, von der Nutzen-Risiko-Bewertung nicht mehr so optimal sind. In Richtung zu eben Kondom-Spirale wird häufig gemacht und anders. Ist immer die Frage, was das ist.
Ich glaube, dass da tatsächlich viel Gebärmutter hinein fließt, weil da habe ich wirklich so viele Zuschriften bekommen, war ich fast ein bisschen ja auch erschrocken. Und ich glaube, dass da viel bei anders hineinzählt tatsächlich.
Ja. Ja, Gebärmutterentfernung ist immer noch eine der häufigsten größeren Operationen bei Frauen durch gutartige Indikationen. Ja.
Aber gut, dass du mit meiner Community zufrieden bist, das gefreut mich.
Das steht mir doch gar nicht zu.
Aber pro Community, zum Abschluss stelle ich eben immer Fragen aus der Community, weil eben jedes Mal die Gelegenheit sich auch ergibt, auf Instagram und auf meinen Social-Media-Kanälen Fragen einzutüten für meinen Gesprächspartner. Die Nika76 möchte wissen, ich habe meine Periode nur mehr sehr, sehr schwach und unregelmäßig. Muss ich noch verhüten? Haben wir eigentlich schon gehabt.
Haben wir beantwortet. Ich weiß, dass die Antwort üblicherweise den Betroffenen keine Freude bereitet, aber die Antwort lautet ja, weil es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Und das Risiko ist da doch noch eben mit wahrscheinlich 1-3%, 2-3% Fertilität doch noch irgendwie gegeben. Ja.
Die Sabrina fragt, wenn ich offiziell postmenopausal bin, das finde ich super, offiziell postmenopausal, kann ich mich zu 100% darauf verlassen, nicht mehr schwanger werden zu können?
Ja, das ist immer ein Problem, wenn man mit Ärztinnen und Ärzten redet, 100% ist gar nichts. Aber das ist das, was ich vorher gesagt habe, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist, wer hat es offiziell gemacht? Aber wenn das eine gynäkologische Diagnose ist, quasi passende Phase, passendes Alter, ein Jahr weg von der letzten Regelblutung, dann gibt es da nur mehr Einzelberichte von Schwangerschaften danach.
Aber jetzt muss ich dich fragen, offiziell heißt nicht oder reicht nicht aus, ein Jahr ohne Monatsblutung gewesen zu sein?
Im adäquaten Alter ja.
Adäquat, okay.
Also ja, das ist jetzt die Frage, wo setzen wir das an? Das ist nämlich eine schwierige Frage, weil das mittlere Wechselalter liegt bei knapp über 51 in Österreich. Mhm. Aber da gibt es natürlich ein Auf und Ab. Mehrere Jahre hinauf, mehrere Jahre hinunter. Je älter diese letzte Regelblutung, also je höher das Alter in der letzten Regelblutung war, desto sicherer können wir uns sein, das ist in Ordnung. Je früher das war, desto weniger sicher können wir uns sein, weil das könnte eher so eine frühzeitige Wechselsituation sein, wo manchmal doch noch ein bisschen was kommt. Und der zweite Punkt ist, da muss man sich aber auch schon überlegen, ob wir nicht schon in Richtung frühzeitigen Wechsel gehen, der dann aus gesundheitlichen Gründen wieder eher zu behandeln wäre. Da wäre das Aufsuchen eines Arztes oder einer Ärztin sowieso gut. Bis 45 ist der Cut-off rein medizinisch dargelegt, aber ich glaube, das sind fließende Übergänge.
Genau. Zum Thema frühzeitiger Wechsel habe ich auch schon eine Folge aufgenommen mit einer Kollegin von dir, mit Miriam Mottl aus Oberösterreich. Genau, gerne reinhören. Die letzte Community-Frage kommt von Sweden Lovers. Während ich in der Perimenopause und auch davor nie ein Libido-Thema hatte, ist es menopausal. Ich habe die Regel seit 8 Monaten nicht mehr. Nun so, dass ich viel weniger Lust verspüre. Woran liegt das?
Ja, zum Abschluss kommt die schwierige Frage, die schwierigste Frage. Das Libido beim Menschen, also nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern, sind ja von das, was alles da positiv hineinspielen muss, dass es funktioniert, eine Art Mosaik. Und das Problem ist, dass wenn ein Steinchen oder zwei komplett fehlen, nimmt die Libido massiv ab. Und das sind im Rahmen der Peri- und Postmenopause sicherlich zwei Hauptthemen bei den Frauen. Das eine ist sicherlich auch der Rückgang vom Östrogen zentral über das, was Frau quasi an Libido verspürt, aber auch erlernt, weil bei Scheidentrockenheit und anderen Problemen, wenn dann Schmerzen zum Geschlechtsverkehr dazukommen, natürlich logischerweise auch die Lust auf Sex sich vermindert. Ich glaube, das ist gut nachvollziehbar. Und der zweite Hauptpunkt ist doch der Mangel oder der Rückgang an Testosteronspiegeln. Jetzt kann man Testosteron theoretisch ersetzen. Die Datenlage ist sehr schlecht. Helfen tut es gar nicht so schlecht, also ganz gut. Wie gesagt, die Datenlage für die Langzeitrisiken ist nicht gut. Aber prinzipiell wird es wahrscheinlich irgendwo in diesem Feld angesiedelt sein, wenn man jetzt sagt, okay, das ist wirklich die Perimenopause, Postmenopause gewesen und dieses Problem. Und es ist nicht irgendetwas an Lebensumständen, familiär, sozial oder anderes dazugekommen.
Und was ich auch noch
leider sehr häufig, wollte ich dazu sagen. Es berichten ganz, ganz viele Frauen.
Okay. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, weil Sweden Lovers eben schreibt, sie hat die Regel seit 8 Monaten nicht mehr. Also noch nichts offiziell. Menopausal und Verhütung spielt dann eben auch noch ein Thema.
Eigentlich theoretisch ja. Und da muss man wieder aufpassen, weil viele Verhütungsmittel machen natürlich die Libido auch nicht gerade besser. Gerade wenn wir an kombinierte Kontrazeptive denken, aber manchmal auch ein bisschen die Minipille. Kann es auch sein, dass es darunter noch mal schlechter wird.
Was für ein komplexes Thema eigentlich, oder?
Absolut.
Also einerseits ein so schönes Thema in jungen Jahren, wird es dann noch einmal, je älter man wird, noch mal komplizierter.
Und das bedingt, dass wir eigentlich zum Reden mit den Betroffenen viel Zeit brauchen und auch ein gewisses Hintergrundwissen. Das heißt, ich glaube, im Endeffekt ist es so, viele Gynäkologinnen und Gynäkologen kennen sich mit dem Thema aus. Wenn es dann an spezialisierte Fragestellungen geht, so wie immer, wären Expertinnen und Experten wahrscheinlich noch ein Äußerl besser. Und wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, gemeinsam miteinander reden und viel Zeit nehmen dafür, für ein Gespräch und schauen, was ist klug, was ist machbar, was ist sinnvoll und was ist aber überhaupt erwünscht und in den Lebensvorstellungen einer Betroffenen inkludiert.
Drum, ich weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Drum auch vielen, vielen Dank, lieber Johannes, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich, für meine Fragen und für die meiner Menomios. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dranbleiben lohnt sich auch diesmal, weil ich habe kurz vorher mit Johannes gesprochen und auch er wird zumindest auszugsweise mein Freudenbuch ausfüllen, sozusagen. Wie immer, Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du auf Spotify zuhörst. So verpasst du nämlich keine Folge mehr. Bitte, bitte bewertet Menomio, denn so helft ihr mir einfach, das Thema Wechseljahre noch größer zu machen. Genau, und wie angekündigt, der Johannes wird jetzt das Menomio Freudenbuch ausfüllen. Ich kann dir jetzt nicht die Frage stellen, wie du merkst, dass du in den Wechseljahren bist oder was deine größte Herausforderung ist in den Wechseljahren. Aber vielleicht weißt ja du oder kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so die häufigsten Fragen sind, die an dich herangetragen werden.
Also das Erste möchte ich einmal gar nicht einmal so von der Hand weisen, okay, weil es gibt ja den männlichen Wechsel angeblich auch.
Wissenschaftlich erwiesen nicht. Also
ja, nicht. Aber,
aber du spürst was?
Naja, als Mann hat man den einen Vorteil, dass man quasi schrittweise ab dem Alter von 35 mit einem gewissen Rückgang der körperlichen Fitness umgehen kann, vor allem was zum Beispiel die Kaloriengeschichte betrifft und dass die Neigung dicker zu werden, während die Frauen das Pech haben, dass es mit dem Wegfall der Hormone ganz plötzlich passiert, dass sich der ganze Lebensstil ändern muss. Also ich will es nicht ganz von der Hand weisen, aber natürlich kann ich nicht eine weibliche Menopause und Perimenopause nachvollziehen. Das ist klar, das kann ich nur anhand der Frauen, die bei mir Rat suchen. Was sind die häufigsten Beschwerden? Also ich glaube, das deckt sich ganz gut mit dem, was man allgemein weiß. Es sind die Hitzewallungen und Schweißausbrüche, die natürlich für Frauen, die voll im Leben stehen, im Beruf, in der Familie und so weiter und so fort, sehr problematisch sind. Erstens einmal, weil sie ihre tägliche Kraft, ihre Energie, ihre Performance beeinträchtigen und zweitens, weil es ihnen auch peinlich ist. Also das sagen auch sehr viele. Sie sagen, ich kann nicht in einer Besprechung vorne stehen vor lauter Männern und dann rinnt mir plötzlich der Schweiß runter und dann höre ich das dumme Gekichere. Das ist einmal sicher ein Punkt. Das zweite ist die Schlafqualität. Ist, glaube ich, ein Hauptpunkt, den ganz, ganz viele Frauen berichten. Es beeinträchtigt uns ja im ganzen Leben, wenn wir in den Nächten nicht mehr ordentlich schlafen können. Und das dritte, interessanterweise, war das etwas, wo, wenn man nachfragt, das manchmal erst dann kommt, das ist schon der Rückgang der Libido. Das ist ein echtes Problem. Kombiniert mit einem Rückgang von der allgemeinen Power, dann der Brain Fog, den du berichtest, dass es immer wieder Phasen gibt, wo Konzentrationsstörungen dabei sind, einfach chronische Müdigkeit und so weiter. Das sind so die Hauptpunkte, glaube ich.
Das hätte ich gerne früher über die Wechseljahre gewusst.
Also das beantworte ich jetzt am besten aus der Sicht des in diesem Bereich tätigen Arztes, weil der Arzt und Prophet in der eigenen Familie ist gar nichts. Das heißt, da kommt niemand, also ja. Vor allem gar, schon gar keine Frauen zu einem männlichen
Da haben wir gerade vorher drüber gesprochen. Ja. Genau, und da war ich echt überrascht. Also gut, dass ich jetzt nicht zu dir in die Praxis komme und wirklich mich gynäkologisch...
Nein, aber auch privat.
Genau, aber dass man nicht einfach mal sagt, du Johannes, horch einmal, das wundert mich wirklich, ja.
Naja, gut. Ja, mit meiner Frau gibt es natürlich eine zweite weibliche Expertin in der Familie. Da ist es dann natürlich leicht, quasi okay. Die Expertise von einer Frau zu holen, die genau das gleiche Pouvoir hat und alles weiß. So großartig. Was war die Frage?
Was hätte ich gern früher
gewusst? Was hätte ich gern früher gewusst? Ja, was für ein Tabuthema das für viele Frauen ist. Weil man, ich glaube, schon den Weg gehen kann, um zu helfen, aktiv nachzufragen. Zumindest in der klinischen Tätigkeit. Weil viele kommen mit der ein oder anderen Frage, viele kommen vielleicht auch mit zur gynäkologischen Routinekontrolle, also gar nicht wegen eines krankheitsspezifischen Anliegens oder einer Beschwerde, sondern einfach nur zur Routinekontrolle, zur Vorsorge. Und ich glaube, hier nachzufragen und sagen, wie geht's Ihnen, was können wir da machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil wir zum Teil auch mit leichten Methoden wirklich helfen können. Gerade vaginale Trockenheit und so weiter gibt es Mini-Dosierungen an Estriolcremen, es gibt vaginales Testosterol, es gibt Präparate, die ohne Hormone auskommen und da kann man sehr viel helfen zum Teil, ohne ein Risiko zu erzeugen, aber man muss es wissen. Das hätte ich, glaube ich, gerne früher gewusst.
Das finde ich jetzt voll super, dass du das sagst, weil es geht mir so, es geht ganz vielen meiner Hörerinnen so. Man findet halt auch leider wirklich wenig Ärzte, die mit dem Thema Wechseljahre jetzt so vertraut sind, auch wie du. Ja. Es heißt ja auch, dass ihr das im Medizinstudium gar nicht so am Schirm habt, auch nicht, wenn man das Fach, also Gynäkologie hat, sondern erst mit der Endokrinologie kommt es dann ein bisschen dazu. Also der größte Need von vielen Frauen, kann ich wirklich berichten und weiß ich auch aus eigener Erfahrung, Johannes, ist, dass es viel zu wenig Ärzte und Ärztinnen wie dich und deine Frau gibt.
Dankeschön, dass du das so sagst. Und prinzipiell in der Facharztausbildung und auch in der Facharztprüfung wär's dabei. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man etwas auswendig lernt oder ob man wirklich mit den Betroffenen zu tun hat. Das ist in jedem Fachbereich so, nicht nur bei uns. Das ist genauso in der Geburtshilfe, fetomaternale Risikokonstellation bis hin zur Onkologie und so weiter. Und da ist es halt das Problem, dass wir wenig Endokrinologien, Gyn-Endokrinologien in Österreich haben. Ja.
In Deutschland schaut es nicht recht viel besser aus.
Ja, sogar fast noch schlechter auf die Gesamtfläche und Einwohnerzahl gerechnet.
Abschließend, weil wir sind ja beim Podcast für glückliche Wechseljahre.
Ja.
Was glaubst du, Johannes, was ist so das, was glücklich machen kann in den Wechseljahren?
Ja. Lebensglück, auch viel beforscht, ist ja, glaube ich, ein Kompendium aus 100 verschiedenen Sachen. Und ich glaube, es sind die gleichen Sachen, die vorher auch glücklich machen können, machen auch in den Wechseljahren glücklich. Und ich glaube, das sind die Dinge, auf die wir, wenn es mit uns zu Ende geht, eher zurückblicken. Und das ist vielleicht nicht das tägliche Sitzen und Arbeiten und noch eine durchwachte Nacht oder so irgendwie. Sondern ich glaube, es sind die Dinge im sozialen Bereich, in der Familie, es sind die Dinge an der Natur. Also es gibt ja auch Daten sogar dazu, dass auch in den Wechseljahren viel Bewegung, eine gesunde Ernährung, Yoga, Spiritualität, all diese Dinge, ein Sinn im Leben, die Lebensqualität erhöhen und glücklicher machen. Ich glaube, es unterscheidet sich nicht so viel. Ich glaube nur, dass andere Dinge zwangsläufig, vor allem für diejenigen mit schweren Beschwerden, in den Mittelpunkt rücken und möglicherweise den Fokus von anderem wegnehmen, was glücklicher machen würde. Aber die echt glückbringenden Dinge sind andere. Im Endeffekt, wer schwere Beschwerden hat, also welche Frau hier wirklich Probleme hat, ich glaube, das ist durchaus indiziert, da was zu tun und sich daher dann den Weg zum Glück doch noch ein bisschen zu erleichtern.
In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.